ARD.
Wann immer wir uns über Urlaube unterhalten, dann erzählen wir uns hauptsächlich die Sachen, die nicht so optimal gelaufen sind. Also erst die Lowlights, dann die Highlights. So will es das Gesetz. Aus deinen Urlauben erinnere ich zum Beispiel Tränen im Europapark Rust, Intimpilz auf Gran Canaria und diverse Flüge, auf denen du vorsorglich deine letzten Gebete gesprochen hast. Sowas.
Ich erinnere aus deinen Urlauben Bahnfahrten, die teilweise länger waren als der Urlaub an sich. Bettwanzen in Italien, oder wo war das?
Ja,
Italien?
Das habe ich jetzt auch schon jedem erzählt. Ja. Auf Sizilien, aber das gehört ja.
Und es gibt ein ganz wunderbares Bild von dir. Da stehst du knietief im Platzregen in Miami, in Florida, dem Sunshine State, im sogenannten. Das muss auch ein toller Urlaub gewesen sein.
Ich hätte das beinahe vergessen, wenn du mich nicht dran erinnert hast. Aber Gerne. Man muss ja auch sagen, knietief bedeutet bei mir ja, dass das für andere ganz, ganz normale Pfützen war. Das muss man ganz halt, das muss man schon in der Relation zur Körpergröße sehen. Ich sehe ja mikroskopisch klein aus. Ja. Mir werfen die Leute ja schon in Panik Rettungsringe zu, wenn ich nur mal eine Fanta verschüttet.
Man muss bei dir immer so eine Duschgelpackung daneben halten, um die Relation einschätzen zu können.
Absolut. Zusammenfassend kann man aber sagen, wir haben es im Urlaub auch schon mal schön gehabt, haben aber auch beide schon Flugreisen in die sogenannte Vollkatastrophen gemacht. Ja. Das Unglück im Handgepäck, was uns da tröstet, ist ja zu wissen, euch geht es ja ganz genauso.
Hoffe ich. Auf Instagram und in so Reisebüro-Schaufenstern, da sieht das alles immer so geil aus. Ne? Freie Liegen, erste Reihe am Strand, Getränke aus so Kokosnüssen, frisch bezogene Betten, glückliche, sonnengebräunte Menschen und dann fliegst du selbst los und gerätst eigentlich von einer Katastrophe in die nächste. Im Flugzeug ist auf dem Hinflug schon die zweite Toilette dicht. Dann kommst du auf Lanzarote an, dein Gepäck aber nicht.
Das hatte ich auch schon mal. An Tag 2 hat dann der erste mitreisende Magen-Darm oder eine allergische Reaktion auf Schalentiere. Das Hotel kostet einen Arsch voll Geld. Sieht aber aus, als hätte jemand von Frauentausch das Internet
schwanggesignt.
Ich gerade einfach nur ins Träumen. Ist einfach herrlich.
Also wir wollen, dass euer nächster Urlaub nicht weniger wird als der beste, den ihr jemals hattet. Der stressfreiste, der erholsamste, der Überurlaub, all eure Urlaube. Und deshalb suchen wir heute so viele Tipps wie möglich, wie man jeglichen Stress vermeidet und einfach mal alles richtig macht. Und am Ende, ich warne vor, lauft ihr eventuell sogar Gefahr, euch diesmal richtig zu erholen.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und Steffi Banowski findet ihr sehr leicht und mit perfekter Customer Experience in der ARD Audiothek.
Das Flexikon ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch ein bisschen peinliche Fragen des Lebens und des Alltags. Und die wollen wir auch diesmal wieder beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Holiday Hacks. Wie wird der Urlaub stressfrei? Also wir hatten uns intern in unserer Zweierkonstellation eigentlich für einen anderen Titel erwärmt, aber anscheinend traut man euch hier in der Redaktion nicht so viel zu.
Welchen
wir schon. Flex-Tourismus. Wie flutscht man allglatt durch den Urlaub? Das wäre unser Favorit
Durften
gewesen.
Wir nicht.
Aber ich konnte ja jetzt nochmal sagen.
Könnt ihr euch als Wandertour
ja dass ihr euch das einfach denkt, wenn wir gleich reden. Wir hatten das Thema ja letzte Woche schon mal, in der letzten Folge schon mal gestriffen. Und da sage ich direkt, wir sind jetzt nicht die Leute, die da so kleine schwarze Härchen auf dem Laken suchen oder bei Staub auf der Ablage unterm Spiegel direkt die Rechtsschutzversicherung anrufen. Das sind wir nicht. Da gibt es ja bereits Formate.
Mit so einer Schwarzlichtlampe. Das möchte ich wirklich gar nicht wissen. Ich möchte nicht mit einer Schwarzlichtlampe durch die Hotels gehen, wo ich mit Anfang 20 unterwegs war.
Ich möchte durch
auch gar, in
auch
immer
nicht gerade sagen. Wir möchten in dieser Folge, glaube ich, zweierlei Gemeinschaftsgefühle in die Welt tragen, denn bei jedem oder jeder, denken wir zumindest, davon gehen wir aus, liegen vor Urlaubsantritt ja wohl die Nerven blank. Zu der Behauptung schwinge ich mich jetzt einfach mal auf. Und vielleicht können wir ja ein paar von diesen Stressfaktoren aus dem Weg räumen, denn wir haben mit Profis gesprochen, die eigentlich aus dem Kulturbeutel leben. Das muss man ganz klar sagen. Die machen, sind nur auf Kultur. Hast du Erfahrungswerte bestimmt in Sachen Ärzte im Ausland?
Mhm.
Ich habe ja schon Reisen zu den besten Londoner Zahnärzten gemacht.
Intimpilz auf Gran Canaria.
Ach,
sag
ja,
mal auf Spanisch, was da unten los ist.
Das wurde vor Ort behandelt. Das wusste ich nicht. Ich dachte, du hättest das mit nach Hause gebracht.
Nee, da hat sich ein sehr netter spanischer, mit Händen und Füßen habe ich ihm erklärt, was mir wohl durch zu viel Chlor im Pool, was mir da wohl untenrum wohl passiert ist. Und ich glaube, das war auch noch so vor dem Zeitalter von Google Translate.
Ja.
Da habe ich mich, na ich sag mal so, am Ende habe ich es ihm einfach gezeigt.
Das habe ich auch schon mal in der Apotheke gemacht. Jetzt nicht in die Apotheke.
Da würde ich von abraten, du kommst in Teufelsküche.
Soll ich mal auf meine Flexpertin zu sprechen kommen?
Da würde ich mich richtig freuen. Das
ist kein Doktor. Also ich habe auch als Freundschaftsleistung dir gegenüber, denn du bist ja, wie wir gerade schon festgestellt haben, niemand, der in der Fliegerei aufgeht, den Kontakt zu einer flugbegleitenden Person gesucht, also Stewardess, Purser, um uns sozusagen Backstage in der Boeing zu nehmen oder im Airbus.
Ja.
Und da kann ich direkt vorweg, das war sehr, sehr schwer. Also die Airlines sind nämlich gar nicht so scharf darauf, dass ihre Angestellten auspacken, so über räudige Gäste oder sowas sagen wie, auha, das war haarscharf damals. Oder in der Boeing 737, die hat ja auch schon bessere Zeiten gehabt und da in der letzten Reihe, da kleben noch Schamhaare von Bert Wollersheim oder so.
Das macht ja auch total Sinn, aber wir haben da beide nicht mit gerechnet, dass das so ein Aufriss wird, oder?
Nee, aber durch Kontakte haben wir dann doch noch jemanden bekommen.
Mhm.
Aber hier nicht mit Klarname, sondern sie heißt Katrin aus Frankfurt natürlich und sie ist ehemalige Flugbegleiterin und sie wird uns gleich ein bisschen oder hoffentlich auch dir die Angst vom Fliegen nehmen.
Mein Flexperte, soll ich anfangen, Steffi? Gibst du mir das Go?
Ja, das ist ja immer dieselbe Choreografie.
Alles klar. Mein Flexperte ist nicht anonym, er heißt Christoph Karasch. Er ist Sat.1 Reiseexperte und Galileo Reisetester. Der macht also beruflich und bezahlt Urlaub. Fragt man sich irgendwie direkt, ob er andersrum an seinen Urlaubstagen mit so dümmem Filterkaffee und Krawatte an irgendeinem so höhenverstellbaren Schreibtisch sitzt und Sachen abheftet. Ich finde, es wäre nur fair. Es wäre einfach nur fair. Der reist auf jeden Fall seit 15 Jahren beruflich durch die Welt und war entsprechend schon fast überall. Er hat sich wundgeurlaubt und ist nicht nur bereit, sondern auch prädestiniert, all unsere Fragen rund ums Thema Urlaub zu beantworten. Christoph! Welche Reisen ziehst du vor? Entspannungsurlaub oder eher Abenteuer?
Das ist immer die Abenteuerreise, wobei ich das große Glück habe, dass ich ja berufsbedingt oft Abenteuerreisen machen darf. Also das heißt, das füllt einen großen Teil meines Jahres schon aus, weshalb ich privat auch sehr gut mal das andere haben kann. Mhm. Und mal nur den Pool für eine Weile oder den Strand und ein Buch und Ruhe.
Steffi, du Abenteuer oder Abhängen?
Abenteuer, aber ich finde das ganz süß. Ich glaube, er hat auch Kinder. Ich frage mich, wann er ein Buch liest. Abenteuer finde ich schon cool.
Ja.
Aber weißt du was, für mich ist aber auch schon ein Abenteuer bis 9 Uhr ausschlafen, muss man an der Stelle sagen.
Für mich ist Abenteuer schon, wenn ich bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Gürtel ausziehen muss. Also ich bin wirklich nicht so zu haben für Freeclimben und Nashornreiten.
Ach doch, in der Theorie finde ich das ganz gut.
Wir beide, wir haben noch nie einen Urlaub zusammen gemacht, tatsächlich. Wir
merken auch schon, warum.
Genau, und ich glaube, es wird auch. Aber wobei, ich mag ja gerne Städteurlaube. Das kannst du doch auch gut, oder nicht?
Ja, das kann ich gut. Und auch da würde ich dann auch mal wieder einen Haken dran machen, wenn man die 10-jährige Melanie und den 3-jährigen Klassido dabei hat. Was?
Lass uns doch zusammen Städteurlaub machen und ich mach's mir bequem. Und wenn du Abenteuer willst, dann trinkst du da Leitungswasser auf leeren Magen. Und dann hast du vielleicht auch ein kleines Abenteuer. Wunderbar. Kann man sich ja auch abenteuerlich machen. Pauschalreisen.
Obwohl, ich war mal in Dessau. Das würde ich jetzt auch grob als Abenteuerurlaub.
Nicht nur grob.
Ja.
Nicht nur grob. Pauschalreisen mache ich jetzt nicht so oft. Also habe ich aber auch schon gemacht. Haben ja nur so einen mittelguten Ruf, muss man sagen. Machen das nur Boomer oder ist das was?
Auf jeden Fall. Und ich würde das bei mir auch gar nicht, ich verteufel das überhaupt nicht. Ich kann mir sogar vorstellen, eine Pauschalreise zu buchen. Pauschalreise ist immer so, manchmal so ein verteufeltes Wort, aber das ist es ja gar nicht. Du buchst dir ein festes Paket mit Hinkommen, mit Unterkunft und wahrscheinlich mit Verpflegung. Aber was du dann aus dieser Pauschalreise machst, das ist ja dann wieder sehr individuell gestaltbar.
Ich wurde mal auf eine Pauschalreise eingeladen und da gab es dann, sagen wir mal, das kulinarische Angebot hat mich jetzt nicht hundertprozentig überzeugt und immer wenn ich außerhalb der Hotelanlage, habe ich dann mir mal einen Cocktail gegönnt oder so. Und dann wurde ich dabei erwischt und dann wurde ich wieder zurückgetragen in den Club mit den Worten, der ist aber hier umsonst.
Ja, aber der ist halt hier scheiße.
Der kam aus so großen Tetra-Pack.
Aber Christoph ist der Meinung, der Pauschalurlaub ist, was du draus machst.
Da ist er recht.
Drei Pinscher Kaipi und Miss Wet T-Shirt Contest und dann hast du auch im Pauschalurlaub ein Abenteuer. Wir haben ihn mal gefragt, wenn er nur eine einzige Reise machen könnte dieses Jahr, so wie es ja bei den meisten Leuten ist, genau, die jetzt nicht mit Reisen ihr Geld verdienen. Was würde er machen?
Ich habe einen brandaktuellen neuen Plan, der wahrscheinlich dieses Jahr gar nicht mehr umsetzbar ist, den ich dann nächsten Sommer gerne machen möchte. ich habe Istanbul als Endziel und möchte gucken, was dazwischen liegt. Und zwar also wirklich dann auch so abenteuermäßig nicht planen, welche Länder auf dem Weg liegen. Man kann dann ja wirklich so über Tschechien, Bulgarien, Rumänien, also Richtung Schwarzes Meer und dann runter nach Istanbul. Man kann aber auch über den westlichen Teil des Balkans, also das heißt so Kroatien, Montenegro, Albanien, Nordmazedonien und so. Und das würde ich total gerne einfach nur festlegen. Okay, Istanbul ist mein Ziel. Und jetzt geht's los. Es gibt ganz furchtbare Nachtzugstrecken im östlicheren Teil von Europa, die ich auch schon kennengelernt habe. Man schläft dann echt nicht so gut in so einer Nacht. Aber man denkt wahnsinnig oft dran zurück. Also ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, wenn du das hörst. Es hat immer so ein bisschen was Romantisches. Auch wenn die Wahrheit vielleicht ein Stück anders ist.
Wenn ich mit meinem Freund verreise, der hat ja so eine unhandliche Körpergröße von fast 2 Metern. Und ich habe mal recherchiert, da passt da, glaube ich, von der Länge her wirklich ganz beschissen in diese Betten rein. Und ich habe auch Sorge, dass ich zu zimperlich bin für einen handelsüblichen Nachtzug. Da riecht es dann nach Urin, Steffi. Dann hast du was unterm Fuß. Dann nebenan masturbiert vielleicht jemand entfesselt. Nachts bollert es an der Tür.
Man kann sich in Details verlieren, das stimmt. Ich bin ganz gut darin, die irgendwann auszublenden. Ja, wahrscheinlich bin ich es gewohnter als andere Menschen, auch mal an Orten zu übernachten, wo man jetzt lieber doch die Tür wieder von außen sofort zumachen würde und sich den nächsten Ort suchen würde. Das kommt schon mal vor. Und da ist aber, glaube ich, die Vorbereitung dann wieder so ein bisschen Teil des Spielplans, was das Packen angeht. Ich habe zum Beispiel einfach nur ein Detail. Ich habe immer einen Seidenschlafsack dabei. Der ist postkartengroß. Der ist nicht höher als 1 Zentimeter, wenn da so eingerollt ist. Aber der schützt mich zum Beispiel vor Bettwanzen. In einer Matratze, die irgendwie nicht so lecker mehr aussieht, aber das ist die einzige, die ich jetzt heute Nacht finde, dann lege ich mich in diesen Seidenschlafsack und weiß, okay, aller Wahrscheinlichkeit nach habe ich morgen nicht einen juckenden Körper von Kopf bis Fuß, sondern überlebe die Nacht. Aber ja, man muss ein bisschen was ausblenden.
Nun hattest du ja gerade erst Geburtstag, Steffi, aber der Seidenschlafsack könnte die neue Kuchentransportbox werden. Hättest du den mal gehabt, als du die Bettwanzen
hattest? Absolut, ich finde das auch, das klingt sehr gut, aber ich habe ihn gerade mal gegoogelt. Und ich muss sagen, also in die Bildersuche angeschmissen und sagen, nicht alles, was mit Seide anfängt, ist eine Versprechung auf Sex. Das auch
klar. Hier nochmal ein bisschen Werbung von Christoph für einen Seidenschlafsack.
Ein Gamechanger, wie man sagt. Ich meine es wirklich ernst. Man liegt da etwas eng drin, also man muss sich das nicht wie so einen richtigen Schlafsack vorstellen, sondern es ist so eine Hülle. Eine Hülle, eine zweite Haut, die du dir überziehst, aber die wirklich gesundheitsfördernd ist in gewissen Bereichen.
Fungiert hier auch unter der Produktbezeichnung Silkini.
Nein, ernsthaft? Da hätte aber eine Werbeagentur auch wieder selbst übertroffen. Wo wir gerade bei so praktischen Urlaubsgadgets sind für unterwegs. Ich habe ja immer unverzichtbar für mich eine Wärmflasche und einen Reisewasserkocher dabei, weil ich verrückt bin, offensichtlich. Frage an Christoph, auf was kannst du nicht verzichten? Also nebst Seidenschlafsack, was kommt immer mit?
Also wenn ich auch weiß, dass ich nicht in den allerbesten Häusern unterkomme, was ich übrigens selten tue, die allerbesten sind es wirklich seltens, aber in so akzeptablen Unterkünften, das passt eben, wie gesagt, nicht immer zusammen, ist immer auch ein Mikrofaserhandtuch dabei. Mikrofaser deshalb, weil es platzsparend ist. Und das ist im Prinzip meine persönliche große Challenge beim Packen. Es ist ein großer Wettbewerb, dem ich mich immer wieder selber stelle. Ich verreise nämlich eigentlich überall hin nur mit Handgepäck.
Das wäre für mich schon Erlebnisurlaub. Mit Handgepäck nach Uganda.
Also das ist mit dem Mikrofaserhandtuch. Ne? Ich muss sagen, ich habe mich lange dagegen gewehrt.
Weil die so scheiße aussehen.
Ja, das hat so richtig was von Großfamilie ist on Tour, weißt du? Mit noch so einem komischen Bollerwagen, einer Strandmuschel und ganz vielen Crocs. Mhm. Vielleicht gibt es das auch in schön. Ich würde gerne so wenig Gepäck, das wäre auch
mit Kindern geht das, glaube ich, gar nicht.
Nee, mit Kindern geht's nicht. Und es geht auch, glaube ich, nicht mit der Bedürftigkeit meiner Haut.
Okay.
Jetzt mal halbwegs neutral formulieren. Und Laufsachen habe ich auch immer dabei. Ach, es geht alles nicht.
Ja, und ich habe Wärmflasche und Wasserkocher, da ist der Trolley auch schon voll. Es geht doch alles nicht. Christoph, wie um Himmels Willen kriegt man 2 Wochen Gran Canaria in 55 mal 40.
Ich war 4 Wochen auf einer Drehreise in Australien, Neuseeland, Fidschi, nur mit Handgepäck. Und darauf bin ich bis heute stolz, deswegen sage ich es wahrscheinlich jetzt auch gerade einfach laut in diesem Podcast. Das hat unterschiedlichste Gründe. Das hat, ich finde es einfach super, an einem Reiseziel anzukommen und alles bei mir zu haben. Ich weiß, dass das zum Beispiel mit Familie wahnsinnig schwer ist. Da geben wir das Gepäck in der Regel auch auf, weil man einfach mehr dabei haben muss. So. Aber wenn ich allein unterwegs bin, gerne Handgepäck und gerne mit der sogenannten Ranger-Roll-Technik. Hast du davon schon mal gehört?
Und ja, Steffi, natürlich. Ich kenne diese
wirklich?
Praktik. Ja, ich habe mich im Spätsommer...
Was ist für eine Praktik?
Ja, im Spätsommer 2020, das kann ich dir erzählen, da habe ich mich mal verloren im Imperium von Marie Kondo. Ihr erinnert euch, God, ja. Mother of häusliche Ordnung. Und da habe ich diverse Falltechniken gelernt. Da kannst du mich wirklich nachts wecken. Ich sortiere dir 12 T-Shirts weg im Halbschlaf.
Und das ist die Ranger Roll Technik?
Ranger Roll? Ja, erklärt Christoph nochmal.
Damit kriegt man wirklich mehr in den Koffer. Wir haben das für Galileo mal exzessiv getestet. Da waren sozusagen im normalen Zustand, haben wir glaube ich sowas wie 40 T-Shirts in einen Handgepäckskoffer bekommen und mit der Ranger Roll Technik waren es plötzlich 55. Also wirklich deutlich mehr, weil du die Luft auslädst. Das ist für mich eine der größten Erleichterungen, nicht mit riesen Koffern oder Trekkingrucksäcken unterwegs zu sein, sondern immer mit was, mit leichtem Gepäck, wie Silbermond einst schon sang.
Weißt du, dass ich auch wirklich schon mal mein Gepäck verloren habe in Miami? Und dann war das schön, da kriegt man so ein Notfallpackage von der,
von der
Airline. Ja, also Zahnbürste und so, aber für mich auch ein T-Shirt in XXL.
Hast du dir da ein schönes Maxi-Dress draus gemacht? Oder hast du es als Pareo? Da kannst du also am Strand von Miami jetzt ein Pareo machen können.
Ich habe 3 Tage auf meinen Koffer gewartet und allein die Vorstellung, ich hätte in diesem Pareo, wie du ihn nennst, irgendwie
XXL-Pareo.
3 Tage durch Miami streifen sollen und Florida atmen.
Schäme mich für dich.
Einfach nur herrlich. Ich habe mir dann doch was gekauft. Und ich werde mich in das Thema Ranger rollen.
Klingt auch ein bisschen wie irgendwie so ein Dörrfleisch-Snack, den man an der Tankstelle kaufen kann.
Oh ja, das stimmt.
Jetzt hat Christoph wahrscheinlich, du hast es gerade schon angesprochen, nicht auf jedem Städtetrepp im Kulturbeutel so 12 Fläschchen Seren und Cleanser und Öle, Dinge, die wir oder ich zumindest so brauche, damit ich mich auch morgens erkenne und weiß, mit wem ich dann einen verträumten Urlaub in Kopenhagen so mache. Fakt ist, Flüssigkeit im Handgepäck. No go.
Super Tipp. Auch ich habe mir irgendwann einen Kulturbeutel, der transparent ist, angeschafft. Statt immer so umständlich bei der Sicherheitskontrolle mit Plastikbeuteln und Zippern, die dann immer sofort kaputt gehen. Damit, aber ja, die müssen ja irgendwie durchsichtig sein, damit die Sicherheitsmenschen am Flughafen auch sich das einmal alles angucken können. Es gibt richtige Kulturbeutel, so mit Reißverschluss und mit, dass die auch was können. Die sind transparent, die sind durchsichtig. Der ist voll, dann ist da ungefähr 1 Liter Flüssigkeit drin. Mehr darf man ja nicht. 10 mal 100 Milliliter ist nach wie vor erlaubt. Und das kann sich, das lege ich einfach so aufs Band. Dann guckt sich der Mann oder die Frau das einmal an und sagt, ach, ist ja super. Und dann kann ich das wieder einpacken.
Gibt's in einer Drogerie?
Nee.
Doch.
Nein.
Doch.
Ja, ich sehe es auch gerade. Genau, stimmt. Das ist ja auch gar nicht so teuer.
Was uns hier alle wahnsinnig macht, ist doch die nie wirklich erschöpfend geklärte Frage, wann muss man eigentlich wirklich beim Flughafen sein? Jetzt bin ich ja, Überraschung, Team unentspannt bei allem, was Fliegen betrifft. Ich würde wirklich am liebsten am Vortag da schon vorm Check-in zelten, damit ich bloß pünktlich da bin.
Ich habe, das Schlimmste ist dann, ich bin auch eher unentspannt. Ich bin, das Schlimmste ist, wenn man dann mit jemandem verreist, der immer, das bist du auf den letzten Drücker.
Liebe Grüße an meine Freundin Lotta.
Ja, und weißt du was, ich denke, diese Leute haben auch irgendwas, was da nicht gut läuft im Hirn. Also genauso wie wir, wenn wir diese Sorge haben, zu spät zu kommen, versuchen die so wenig wie möglich Zeit am Flughafen zu verbringen. Ich glaube, das ist genauso bemitleidenswert, wie wir auch.
Christoph hat einen Tipp, der könnte in die Geschichte eingehen.
Ich habe eine persönliche Faustformel entwickelt. Ich arbeite immer noch dran, dass sie auch irgendwie den Weg in die Fachliteratur findet. So bin ich noch nicht. Aber das ist die 20-mal-2-Formel. Das heißt, für jede Schlange, in die ich mich am Flughafen anstellen muss, rechne ich 20 Minuten im Durchschnitt. Also das ist dann Gepäck aufgeben, das ist Sicherheitskontrolle und das ist am Ende auch das Einsteigen ins Flugzeug. So landet man bei 3 Schlangen, a 20 Minuten und das Ganze nehme ich mal 2, um einen Puffer zu haben. Und 20 mal 3 mal 2 sind genau diese 2 Stunden. Heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich nur Handgepäck habe, dann habe ich 2 Schlangen, mal 2 sind 40 Minuten. Das Ganze mal 2, um Puffer zu haben, sind 80 Minuten. Da reichen dann also locker so 1,5 Stunden vorher. Konntest du mir folgen?
Ja, siehst du ihn auch wie Russell Crowe in A Beautiful Mind diese Formeln mit Kreide auf ein Fenster schreibt?
Aber er hat dieses Thema zum ersten Mal mit Sinn gefüllt.
Ne?
Das hilft mir immer weiter.
Ja, danke. Zum Thema Fliegen kommst du ja gleich nochmal in aller Ausführlichkeit. Das soll nun wirklich nicht mein Themenbereich sein, denn ich hasse es. Wir kommen zur Unterkunft. Lange Zeit war Airbnb ja das Nonplusultra. Mittlerweile habe ich aber auch schon so viele Scheißgeschichten gehört. Christoph, hat Airbnb den Shark gejumpt?
Vielleicht hat es den Zenit etwas überschritten. Vielleicht war das am Anfang mal echt so was Tolles, Liebevolles, Süßes und Gepflegtes. Und mittlerweile ist es ja sogar so weit, dass eine Stadt wie New York das komplett verboten hat. Ich bin trotzdem noch Fan von den allermeisten Ferienwohnungsbuchungsseiten, weil man den Bewertungen mittlerweile ja viel besser vertrauen kann, als das früher der Fall war. Also das wiederum ist besser geworden. Das Manipulieren ist da schwer geworden. Fotos finde ich immer absolut aussagekräftig. Einige Hotels oder auch so Privatleute, die dann Ferienwohnungen anbieten, haben nur so Detailfotos, also hier mal ein Beauty-Set aus dem Badezimmer oder ein hübsches Tageskissen auf dem Bett, aber du siehst nie das ganze Zimmer oder die ganze Wohnung. Und das finde ich immer total verdächtig. Da gebe ich gerne den Tipp, dass man das Hotel, was man auf dieser Buchungsseite oder die Ferienwohnung gefunden hat, einmal in die Google-Suche eingibt und das Hotel sucht. Da gibt es ja inzwischen längst ganz viel User-Generated Content, also Gastfotos, die du dann unter diesem Hotel findest. Und die sind garantiert nicht geschönt. Das hilft total, finde ich.
Urlaub buchen lieben ja manche. Dann machen die sich so ein Glas Grauburgunder und setzen sich ans geöffnete Fenster. Und dann wird da richtig feierlich einer weggeplant. Ich persönlich, mich stresst buchen. Ich möchte das gar nicht. Ich habe da wenig Freude dran. Wie geht Christoph denn die Buchung an als Profi?
Ich bin auf keinen geheimen Seiten unterwegs. Ich nutze die ganz normalen Seiten, da bin ich auch unterwegs, gebe meistens eine Preisrange ein, in der ich landen möchte oder auch einen Mindeststandard, in dem ich landen möchte, weil ich den Seidenschlafsack ausnahmsweise mal zu Hause lassen möchte oder so. Und in diesem Rahmen bewege ich mich dann und schaue, was gefällt mir. Und dann tue ich genau das, was ich gerade gesagt habe. Das Hotel, eine Ferienwohnung andersweitig zu googeln, ist tatsächlich schwer, aber ein Hotel kannst du ja nochmal googeln und dir dann diese normal hochgeladenen Gastfotos angucken. Und dann fügt sich ein Bild, mit dem ich entscheiden kann, das möchte ich buchen oder das auch lieber nicht.
Ja, aber dieses Vorgehen hat mich wirklich nicht selten in die Fänge eines Etablissements getrieben, wo wirklich noch der Clubtanz gelebt wird, Steffi, wo man morgens beim Frühstück gefragt wird, ob man nachmittags Lust auf eine Mountainbike-Tour hat. Und du kennst mich, ich habe bei 38 Grad keinen Bock auf eine... Ich hab auch bei 18 Grad schon keinen Bock auf eine Mountainbike-Tour. Wo ich hin will, möchte ein cooles, cleanes Hotel. Ich will entspannte Leute. Ich will nicht genervt werden. Ich will mich nicht um eine Scheibe Analogkäse prügeln müssen.
Du bist richtig unsympathisch im Urlaub. Du bist gar nicht gesellig.
Nein, ich bin gesellig, aber ich will nicht. Ich will doch nur nicht Mountainbiken. Oder irgendwie hier Bogen schießen und diese ganze Scheiße. Warum sollte ich das da machen? Das mache ich hier auch nicht.
Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, dass da so ein bisschen, also dass Hotels oft schon von weitem schreien, was sie sind. Also wenn der große Aquapark auf den Fotos zu sehen ist, dann ahne ich, was für eine Art von Hotel das ist. Dass da gegebenenfalls Kämpfe am Buffet ausgefochten werden und dass es da natürlich einen Clubtanz gibt und die Kinderdisco jeden Abend. Oder ist es eben doch ein eher überschaubar großes, ich bemühe das Wort, Boutique-Hotel, in dem du dir sicherer sein kannst, dass da vielleicht aus deiner Sicht normalere Leute unterwegs sind. Ich finde, dass so das Image eines Hotels, auch wie es im Internet dargestellt wird, oft schon ganz viel verrät.
Ich weiß, was du möchtest, aber weißt du, wo ich immer lande? Und zwar auch mit Vorsatz in Hotelanlagen oder Campingplatzanlagen, wo es ein Maskottchen gibt. Natürlich.
Aber das kommt abends,
da mache ich ein Zelt. Ja klar, ja. Da wird Baby Shark gesungen, da werden Clubtänze durchgeführt. Ich finde das herrlich.
Ich habe noch nie in meinem Leben mit dem Handtuch, glaube ich, eine Liege besetzt.
Nee, ich auch nicht.
Sehr oft habe ich aber dumm aus der Wäsche geguckt, wenn ich um 11.45 Uhr an den Pool kam und dann war der einzig übrige Platz auf dem Boden neben dem Mülleimer.
Richtig, wo man da bin so ich auch zu Hause, dass wir uns da noch nie getroffen haben. Das habe ich wirklich noch nie gemacht.
Christoph, gibt es eine diplomatische und vor allem auch ein bisschen sympathischere Art und Weise, um das zu umgehen? Also wirklich mit einem Handtuch eine Liege am Pool zu besetzen?
Ja, ich finde das total schwer zu beantworten. Ich kenne die richtige Lösung da auch nicht, weil viele vor Ort halten sich ja einfach nicht an die Höflichkeitsregeln. Also ganz viele Menschen machen das, was du gerade gesagt hast, dass die mit Liegen morgens mit Handtüchern die Liegen bedecken und dann aber trotzdem nochmal frühstücken gehen und irgendwann mittags kommen die dann mal und legen sich da so hin. Und natürlich ist dann irgendwie der Impuls da, morgen mache ich das genauso. Und dann ist man tatsächlich Teil des Problems geworden.
Müsste irgendjemanden geben, der das regelt. Anzeigenhauptmeister Beckenrand.
Was wäre das für ein geiler Ferienjob?
Also nun sitzt man in unserem 3-4-Sterne-Hotel, hat einen 4 Tage Pool, 2 Bücher durch, ersten amtlichen Sonnenbrand und dann denken wir uns so, jetzt doch ein bisschen was erleben und hier mal raus wäre vielleicht ganz geil. Wie mache ich es am besten, wenn mir der Sinn jetzt, ich sag mal, nicht direkt nach Bananenboot fahren, was ich schon mal gemacht habe, steht? Gibt es irgendwie eine besondere App oder, Christoph, hast du einfach einen guten Riecher für die geilen Tipps der Locals?
Auch da mache ich gar nichts Ungewöhnliches. Ich checke vor Ort zum Beispiel die Flyer im Ständer in der Hotellobby. So habe ich letzten Sommer eine ganz, ganz tolle Canyoning-Tour durch eine französische Schlucht gefunden, die ich dann mit meinem Sohn gemacht habe. Das war ganz, ganz toll. Und ich schaue natürlich auch auf den gängigen Tour-Booking-Seiten im Internet. Da gibt es ja auch wieder ein paar, so hier Get Your Guide und Viator. Booking und Airbnb bieten mittlerweile auch alle so Aktivitäten und Touren an. Und da gibt es ganz viel. Einiges davon schreit auch nach Ausverkauf. Aber ich finde vor allem, dass Menschen, die für ein kleines, gemütliches, touristisches Angebot mit Familienhintergrund, die haben Flyer gebastelt und die haben sich Mühe gegeben. Und die sind zu den Hotels gegangen und haben gefragt, dürfen wir unsere Flyer hier reinstellen? Das sind die wahren Schätze und die kann man da wirklich finden. Und ich finde eben, so einen selbstgemachten Flyer erkennt man auch. Auch da kann man ahnen, was dahinter steckt, dass da vielleicht die liebevolle Nonna einen Pastakurs anbietet und dem man sich dann gerne anschließen kann, wenn man gerade in der Toskana ist.
Ich würde einfach immer hoffen, dass man sowas wahrnimmt und dann jemanden von den Auswanderern trifft. Jemand, weißt du, der dann nach Hurghada ausgewandert ist, aber die Sprache nicht beherrscht und auch gar nicht weiß, wo genau der Strand ist, aber bietet da so Fahrradtouren an oder so.
Ja.
Gibt's eigentlich Urlaubsorte, die overrated sind?
Ich finde, kein Urlaubsort ist schlecht. So grundsätzlich ist ein Urlaubsort ja ein Urlaubsort und nicht ohne Grund geworden, sondern weil es drumherum ganz schön ist. Mallorca zum Beispiel ist, also Leute, die noch nie auf Mallorca waren, denken mitunter vielleicht, das ist, ganz Mallorca ist der Ballermann. Und das ist ja gar nicht so. Mallorca ist natürlich eine wunderschöne Insel, wo nur leider die falschen Bilder immer hier rüberschwappen. So ist es, glaube ich, mit jedem Ort.
Ich habe auch schon festgestellt, dass die Urlaubsorte, in die ich am wenigsten emotionale Power reingesteckt habe, dann nachher doch
die
irgendwie Spaß gemacht haben.
Achtung, die schönsten Erinnerungen waren.
Zum Beispiel war ich mal in den Herbstferien auf Rügen. Und da hatte ich echt eine gute Zeit, und zwar ohne einmal das Wasser zu sehen, weil das hat mich nicht interessiert. So, was auch schön war, war der Harz. Und eben erwähntes Dessau hat mir auch viel Freude bereitet.
Warst du da nicht in irgendeinem sehr interessanten Museum?
In Dessau ist Bauhausstadt, wo meine Mutter gesagt hat, warum schickst du mir dauernd Fotos aus dem Parkhaus? Also sag mal, Interesse für Kunst und Architektur ist mir in die sogenannte Wiege gelegt.
So, wir kommen zum Thema Geld. Das spielt ja durchaus eine Rolle beim Urlaub. An welcher Stelle im Urlaub kann man sparen? Also am Essen schon mal nicht. Das ist meine goldene Regel. Beim Essen hau ich die Kohle raus. Aber wo kann man Geld sparen?
Also wenn wir jetzt nochmal an Pauschalreisen denken, finde ich auch, dass man immer mal guckt, vielleicht den Hoteltransfer vom Flughafen, vom Ankunftsflughafen zu deinem Hotel vielleicht auszusparen, vielleicht nicht mitzubuchen, weil du zum Beispiel vorhast, dir einen Mietwagen zu nehmen. Dann geht der Reisepreis tatsächlich auch noch ein paar Dutzend Euro runter, weil dieser Hoteltransfer Geld kostet. Und es ist mit, wenn du mich fragst, das Nervigste, was es gibt. Natürlich ist Murphy's Law mäßig dein Hotel das allerletzte, bis du dann so nach 5,5 Stunden auch endlich mal dein Zimmer beziehen kannst. Ich finde, das kann man sich stressmäßig vor allem sparen.
Lass mal zum Schluss nochmal zu Urlaub kommen, für den man gar nicht fliegen muss. Christoph hat nämlich ein Buch geschrieben, San Francisco liegt am Rhein, und hat sich dafür durch Deutschland gearbeitet. Und da gibt es dann aber ein paar Tipps für Urlaub im eigenen Lande.
Also schön ist es halt schon auch einfach im Schwarzwald, wenn da die Sommerrodelbahnen aufmachen. Und Freiburg ja ganz in der Nähe ist eine wunderschöne Stadt, auch eine der sonnenreichsten Regionen Deutschlands. Das ist ja das, worüber wir uns auch immer wahnsinnig gerne beschweren, dass irgendwie der Sommer nicht so richtig in Wallung kommt. In Freiburg und im Schwarzwald kannst du dir relativ sicher sein, dass es da sehr schöne, manchmal dann auch zu warme Wochen gibt. Den Schwarzwald habe ich sehr genossen. Oder aber, da komme ich aber auch nicht raus und da erzähle ich aber auch den Flexikon-Hörerinnen und Hörern nichts Neues, ist der Norden natürlich ein Knaller, Alter. Wir haben 2 Meere, Ostsee, Nordsee, kannst dich entscheiden. Und da gibt es natürlich, das ist immer schön. Also auch wenn man den Sand vielleicht nicht so gerne mag wie wir zwei, ist es ja was Tolles, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen, während man einen Strandspaziergang macht.
Steffi, und im Schwarzwald habe ich ja mal Urlaub gemacht und ich weiß, es ist eine deiner Lieblingsurlaubsgeschichten von mir, deshalb erzähle ich es gerne nochmal. Urlaub im Schwarzwald hat mich damals mit meinem damaligen Freund natürlich auch in den Europapark Rust geführt. Und da gab es dann einen dramatischen Streit, wirklich mit Anschreien und Heulen, zwischen Parade und den tanzenden Tassen, falls ihr die kennt. Da haben wir uns gestritten, weil jemand sauer war, dass ich nicht mit der Schweizer Bobbahn fahren wollte, weil ich Rückenschmerzen hatte. Das war herrlich. Aber davon ab kann man, kann man wirklich gut Urlaub machen im Schwarzwald. Es ist da herrlich. Aber wenn ihr in Europapark Rust geht,
Tassen alleine.
Neben den tanzenden Tassen. Kinder haben vor Freude.
Du sag mal, seid ihr noch zusammen? Wann? Schatzfrage.
Wird dich überraschen. Relativ kurz danach ist diese Beziehung zu Ende gegangen.
Aber lasst euch da durch den Schwarzwald nicht verderben.
Nein.
Ich liebe übrigens Sommerrodelbahn fahren. Ich liebe es
mit
einfach.
Mit dir würde ich es jederzeit
und
machen.
Ich muss
selbst
auch mal
mit Rückenschmerzen.
Ich würde gerne einen Reiseführer rausgeben mit der Sommerrodelbahn durch ganz Deutschland. Auch auf Rügen gibt es eine Sommerrodelbahn zum Beispiel.
Sommerrodelbahn-Testerin, das wird dein zweites Standbein.
Ich glaube, das gibt's schon. So beim Kika oder so.
Ja, es gibt auch schon Podcast-Moderatoren. Du machst es trotzdem.
Absolut.
Was ist das denn für eine Begründung?
Ja,
also. Vielen Dank, Christoph, für die
sowas von recht.
Tipps und Tricks. Und was für immer in meinem Gehirn verankert sein wird, ist der seidene Schlafsack. Oder wie du es genannt hast, der, unter was lief's noch?
Zikini.
Müssen wir jetzt übers Fliegen reden, ja, ne?
Ja.
Hasse es.
Also Urlaub mit dem Flugzeug ist ja ein zuverlässiger Beitrag zur Klimakatastrophe. Da müssen wir uns ja nichts vormachen.
Ja.
Letztes Jahr sind in Deutschland, hier kommt der Statistische Bundesamt Block, fast 87 Millionen einsteigende Fluggäste in Deutschland gezählt worden. Hier stellen wir fest, es gibt einen Unterschied zwischen einsteigende Fluggäste und aussteigende Fluggäste.
Oh Gott. Oh Gott. Ja, guck mal.
Ich weiß nicht, aber guck mal, aber selbst wenn jemand stirbt, auf
ist er ja
Flug,
eingestiegen.
Ja, wird er auch wieder wohl wieder aussteigen müssen. Insofern, da kann der Unterschied nicht liegen, oder?
Ja, das stimmt. Stimmt.
Welche Fluggäste steigen ein und nicht wieder aus?
Naja, gut. Manche sind ja dann, ich sag mal, unterwegs ausgestiegen und die werden dann nicht...
Fallschirmspringer oder was?
Na, ja, Flugzeugabstürze.
Ach so. Ah, okay, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Was? Ach so, ich dachte, darum geht's die ganze Zeit.
Nein, ich habe nur gedacht, die brauchen einfach eine Größe, die sie zählen können. Also es gibt ja auch so Leute, die dann immer noch so, weißt du, so Gabelflüge machen.
So wird's auch sein, oder? Also ich meine, wie makaber wäre denn die Zählweise Einsteigende und Aussteigende? Und dann kann man sich mit der Differenz ausrechnen, wie viele Leute wohl unterwegs verstorben sind. Das habe ich wahrscheinlich fehlverstanden. Egal.
Aber was ist mit Fallschirmspringer halt?
Genau, das passiert ja öfter mal auf so einem Linienflug nach Cala Ratllada auf Mallorca, dass da 10 Leute an Bord sind, die sagen, wir springen bei der Hälfte raus. Das ist ja jedem schon mal so passiert.
Naja, Statistisches Bundesamt, Sie sind gefragt. Was ich damit sagen wollte, mit dieser großen Zahl, es wird unter euch auch den einen oder die andere gegeben haben, die sich das eine oder andere Flügchen auch im letzten Jahr trotz Klimakatastrophe gegönnt hat. Und insofern ist das ein Dienst an der Kundin, das Thema mal zu bekakeln. Katrin ist eine ehemalige Flugbegleiterin aus Frankfurt. Sie möchte gerne bei diesem Pseudonym bleiben und das machen wir sehr gerne. Es ist nämlich, wie gesagt, gar nicht so gern gesehen, wenn FlugbegleiterInnen frei von der Leber vom wilden Pörserleben ins Schwadronieren kommen. Das kann ich auch verstehen. Die Jobs sind nämlich rar und beliebt. Ich habe Katrin einfach mal random alle Fragen gestellt, die ich hatte. Es geht los mit den Sicherheitshinweisen. Die kennt man ja meistens bereits. Immer ungefähr dieselbe Choreografie.
Ich passe immer auf, Steffi. Ich bin immer die Einzige, die zuhört.
Nein, ich nämlich auch.
Ah, du auch?
Ja. Also diese Sicherheitshinweise, die werden auch ganz unterschiedlich präsentiert.
Ja.
Und ich gutiere das immer, wenn die gelebt werden und
genau.
Nicht so hingerotzt.
Genau.
Dann finde ich das toll. Und ich gucke immer so zu, als wäre es das allererste
Exakt,
Mal.
Exakt, danke schön.
Ich auch. Aber
wir können doch mal ganz gut, zumindest den Hinflug können wir zusammen machen.
Jetzt weiß ich aber gar nicht, weil die machen das ja jeden Tag, ob die sich vielleicht verarscht fühlen, weißt du? Also die Frage war, ist das von der Crew eigentlich gewünscht, dass wir dazu gucken oder eher nicht?
Es ist natürlich und es ist die Vorgabe gibt es ja nicht ohne Grund und nicht umsonst. Dass man dann halt die Sicherheitsdemonstration nicht nur zeigen, sondern halt auch befolgen sollte, wenn man sehr wenig fliegt und vielleicht dann auch noch, zumindest damals hat die Statistik gesagt, 70-80% der Reisenden leiden an Flugangst, dann ist das doch sehr, sehr ratsam, der Crew sehr gut zuzuschauen, um dann auch zu wissen, okay, wenn es um die Wurst geht, wo geht's raus?
Das ist ein strenger Unterton. Ich weiß nicht, ob ihr den auch vernommen habt. Mhm. Sie hat versucht, freundlich zu bleiben. Aber was ich aus dieser Aussage herausziehe, ist, reißt euch zusammen, guckt zu. Es geht um eure Sicherheit. Und ansonsten kommt sie demnächst für eine Lernzielerfolgskontrolle auf 8000 Meter auf euch zu. Und ich fände es einfach nur richtig. los.
Wenn man abgefragt wird, ne? Ja. Das wäre mein großer Auftritt.
Es gibt eine Sache, die finde ich noch respektloser, als da mal nicht zuzugucken. Und die machen mich auch richtig nervös. Vielleicht kannst du da connecten. Und zwar, wenn jemand sein Handy nicht auf Flugmodus macht.
Ja, das ist schlimm.
Das habe ich schon öfter gesehen. Da siehst du
auch, wie ernst ich gesagt. Ja, das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ah, ja. Nein, ja, das finde ich nicht okay.
Dann guckt man da so jemanden über die Schulter und man sieht irgendwie wieder noch irgendwie schnell Kaffeefilter und Gartenhandschuhe bestellt.
Ja.
Und dann denkt man aber so, Alter, wir starten schon, das wird ja hier nicht.
Funk nicht dazwischen.
Also ich denke, dass das wahrscheinlich gar nichts mehr mit den Instrumenten macht. Das war wahrscheinlich früher mal so eine vage Vorstellung und da passiert überhaupt nichts. Ich habe zumindest noch nie gehört, dass ein Flugzeug abgestürzt ist, weil da jemand noch Candy Crush online gezockt hat. Das wäre mir neu. Aber auf der anderen Seite muss es ja einen Grund geben, dass man das Handy ausschalten soll. Warum haben Smartphones denn sonst einen extra Schalter, wo drauf steht Flugmodus? Es gibt ja auch keine Sextaste oder sowas oder einen Lesebutton. Insofern habe ich Katrin natürlich gefragt, warum gibt es diesen Hinweis, das Handy auf Flugmodus zu stellen, wenn es denn nicht um Leib und Leben geht?
Es geht damals und ich denke heute, wenn es diese Vorschrift heute noch gibt, Handy in Flugmodus stellen. Es geht ja letztendlich, und du hattest ja gesagt, muss man der Sicherheitsvorschriften Folge leisten. Es geht letztendlich dann halt auch um Aufmerksamkeit. Und wenn irgendwie, wenn jemand am Handy irgendwie zugange ist oder irgendwie auch in irgendwelchen, wenn einer eine Nintendo Switch dabei hat, ist es ja automatisch so, dass die Konzentration darauf gerichtet ist und nicht auf die Sicherheit und auf die Crew geht, dass da keiner abgelenkt ist.
Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste man eigentlich auch das Kanasterspiel oder so einstecken.
Eigentlich ja.
Und Looping Louie. Looping Louie ist übrigens ein gutes Spiel.
Im Flugzeug, absolut. Mikado auch. Wo so eine ruhige Hand haben muss.
So, wenn man das Internet so durcharbeitet nach Go's und No-Go's rund ums Thema Fliegen, dann stößt man früher oder später, glaubt es mir, müsst ihr mir nicht nachmachen, aufs Thema Cola Light, dass angeblich das Bordpersonal es hasst, das auszuschenken, weil Cola Light immer so übersprudeln soll. Champagner auch, aber die Business-Klasse lassen wir heute mathematisch einfach aus. Aber...
Bist du schon mal Business-Class geflogen?
Ich bin mal abgegradet worden.
Echt jetzt? Ja. Sowas passiert immer anderen, wollte ich gerade sagen.
Ja, geilerweise.
Ja.
Kam es aber nicht dazu, dass ich bedient wurde auf dem Platz, mein Nebenan schon noch, auch mit mir in einem Haushalt lebend.
Ach, na klar.
Aber bei mir war dann schon ein Landeanflug. Ich wirklich.
Och Mann, Steffi. Ja.
Champagner und Cola Light sind beides kein Problem. Die Crew kriegt das hin. Was die Crew aber wirklich nervt, ist Arschlochigkeit. Die ist weit verbreitet, also nicht guten Tag und auf Wiedersehen sagen zum Beispiel.
Wenn du dann gefragt hast, ne, möchten Sie Tee oder Kaffee? Kaffee. Und dann erwartet der Gast, dass du natürlich weißt, wie er seinen Kaffee trinkt. Und dann total entrüstet ist, dass du dann nochmal nachfragst, Milch, Zucker, Süßstoff, was auch immer. Und nein, und das ist mit der Cola Light. Du musst das Glas einfach nur schräg halten und schräg einschenken und dann schäumt da auch nichts mehr. Ich hatte seinerzeit durchaus manchmal den Eindruck, dass manche Menschen ihr Hirn am Check-in abgeben. Und auch den Anstand. Ja.
Oh. Also es ist ja auch dieses Gefühl, umso mehr Geld du bezahlt hast für eine Dienstleistung oder für ein, weißt du, desto mehr Schwierigkeiten haben da einige Personen, so angemessene Umgangsformen an den Tag zu legen. Und die sind, glaube ich, oder das kann ich versichern, beim Bordpersonal wirklich angebracht, weil die machen ja erstmal einen ziemlich anstrengenden Job, irgendwie zumindest für die Zeit des Fliegens. Der ist auch super, ne? Du kommst halt überall hin, aber er wird auch ehrlich gesagt nicht besonders groß bezahlt. Also so eine Zwei-Zimmer in Innenstadtlage kannst du dir mit einem Job als Stewardess wirklich nicht leisten. Also musst du nebenbei noch was machen. Was denn?
Ich glaube, ich zähle mich tendenziell zu Menschen, die höflich zu anderen Menschen sind, aber beim Fliegen versuche ich allein deshalb immer schon die höflichste Passagierin zu sein, weil ich denke, dann retten die mich als erstes, wenn wir abstürzen.
Ja, ja. Die haben den
ich will die erste auf der Rutsche sein.
Umso erstrebenswerter für dich und auch für mich, dass die ein schönes Erlebnis haben mit uns. Also so richtig Cabin Crew Quality Time. Dafür fühlen wir uns verantwortlich. Sie hätten auch diese Quality Time, wenn sich die anderen Fluggäste außer Anne verdammt nochmal an die Anweisung halten würden.
Schnallt euch an!
Ich kann dir nicht sagen, wie viele Diskussionen ich geführt habe bezüglich dieses Sitzgurtes.
Ja.
Und es sind einfach gesetzliche Vorschriften und dann die Crews, vor allem die Mitarbeitenden in der Kabine, die sind dann halt die Leidtragenden, die sich die Diskussion antun würden. Und du hilfst wirklich der Crew schon wahnsinnig, wenn die Crew dann sagt, würden Sie bitte, könnten Sie mir den Becher anreichen, bitte schließen Sie Ihren Sicherheitsgurt. Oder das ist so, ich komme gleich nochmal zu Ihnen zurück, wegen dem Handgepäck, das müsste man nochmal anders verstauen. Steffi, also nicht diskutieren, wäre denen schon wahnsinnig geholfen.
Ich bin wirklich so der uncoolste Mensch der Welt auf dem Flug. Ich denke wirklich nämlich, wenn Leute sich nicht anschneiden, würde ich am liebsten hingehen und sagen, sie spielen mit ihrem Leben.
Ja, wunderbar.
Ja.
Machst du das auch, wenn du so am Autoscooter stehst und irgendwie immer guckst du da auch nochmal, ob alle angeschnallt sind? Oder?
Nein, da befinden wir uns auf Grund und Boden. Da habe ich ein Gottvertrauen beim Autoscooter. Okay. Aber sobald wir abheben, verliere ich das leider.
Ja, vielleicht kann man ja auch die Gurtfrage einfach nochmal abschließend klären, damit die Leute einfach wissen, was soll das? Weil dieser Gurt ist ja auch nicht viel anders als der beim Autoscooter. Das ist ja vielleicht auch das Problem, dass die Leute überhaupt keinen Respekt vor diesem Gürtchen haben. Und es erschließt sich ja auch nicht direkt. Also, weil wenn man abstürzt, ist ja, glaube ich, egal, ob man angegurtet ist oder nicht. Wäre so meine Theorie zum Beispiel. Aber es geht ja eher darum, dass man sich nichts tut, wenn es mal ordentlich wackelt.
Ein Flugzeug ist halt verdammt schnell. Wenn abgebremst werden muss, dass du dann dementsprechend gesichert bist, dann halt in deinem Sitz, auch wenn es nicht mit so einem klassischen Dreipunktgurt wie im Auto ist. Der Sitzgurt tut seinen Job. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du gerade so gedanklich bei Turbulenzen. Der Kapitän schaltet ja letztendlich die Anschnallzeichen ein. Das ist ein Schalter im Cockpit. Und dann ist es eine Arbeitsanweisung vom Kapitän an die Flugbegleiter, dafür Sorge zu tragen, dass sie dann die Kabine sichern. Und auch da sind es wieder Sicherheitsvorschriften. Da geht es jetzt also auch nicht darum, dich zu ärgern oder irgendjemanden einzuschränken oder irgendwo zu sagen, ey, ihr müsst jetzt einfach alle sitzen bleiben, sondern du brauchst vor Turbulenzen keine Angst haben. Hatte ich auch nie, aber ich habe da ordentlich Respekt vor.
Und ich denke, wo jetzt alle wissen, dass der Kapitän persönlich auf den Anschnallgurtknopf drückt, dass es auch mal nochmal eine ganz andere Wertigkeit gibt. Weil vielleicht lasst ihr euch nichts von dieser Frau da sagen, die euch den Tomatensaft und die Cola Light bringt. Aber wenn der Captain
Schlimm genug.
Aber
wenn der Captain spricht, dann auf
einmal. Ja, wir müssen ja gucken, was wir jetzt ausfechten. Ja. Wir können ja nicht alles machen. Dann vielleicht einmal drüber nachdenken, hat das vielleicht Sinn, dass da jetzt mal der Anschnaller dran gemacht wird?
Ich achte da gar nicht drauf, denn ich schneide mich ja gar nicht erst ab, den Komplett.
Das stimmt. Ja. Ich auch nicht.
Nee, also es sei denn, ich gehe auf Toilette.
Es sei denn, du hast Diarrhoe. Die Frage ist ja auch, was ist eigentlich eine Turbulenz? Wissen hilft ja gegen unbegründete Ängste wie deine. Und deshalb hör mal gut zu, was eine Turbulenz ist.
Bist du schon mal Boot oder Schiff gefahren? Das ist, auf dem Meer gibt es Wellen. Hast du Angst, wenn es ein bisschen wellig ist? Nichts anderes ist das, ich sag mal, Gewackel, die Turbulenzen an Bord eines Flugzeuges. Das ist einfach Wind, der nicht ganz brav von vorne oder von hinten kommt, ganz ruhig, sondern der halt von der Seite kommt. Und dadurch, dass sich ja so ein Flugzeug selber schnell bewegt und der Wind auch schnell ist, dann wackelt es halt. Dann gibt es halt nicht so, ich sag mal, gut, wir reden jetzt nicht auf dem Sturm auf dem offenen Ozean, da wird es auch sehr, sehr ungemütlich. Aber wenn da so ein kleines Lüftchen ist und dann schwankt ja ein Boot so ganz gemütlich von oben nach unten und ein Flugzeug wackelt dann halt einfach.
Ja, ehrlich gesagt, bin ich noch unlieber auf dem Boot als im Flugzeug.
Ich auch. Also oft
zumindest. Ja, aber normale Leute ja nicht. Und ich finde, dann ist die Vorstellung, es ist einfach nur so ein ganz normaler Wellengang doch irgendwie auch beruhigend.
Das stimmt.
Oder? Ich habe noch eine blöde Frage, vielleicht hast du die auch schon gestellt, vielleicht weißt du die auch.
An mich?
Die Antwort, und zwar, warum, und das frage ich mich jedes Mal, die Sonnenblenden nach oben müssen, wenn man landet. Ich finde das insofern beängstigend, als dass ich immer dachte, wenn die Landung von den Sonnenblenden abhängt, ne? Wie viel Professionalität steckt bitte hinter dieser Flugzeug?
Wenn ihr euch von Candy Crush spielenden Passagieren und einer runtergelassenen Sonnenblende so ablenken lasst beim Landen.
Ja, aber das ist so, das ist so ein bisschen so, als würde ich gleich sagen, jetzt die Dicken mal nach rechts und die Dünnen nach links oder so, wo man denkt, okay, das liegt hier alles in unserer Hand. Also warum ist das mit den Blenden?
Damit der Blick nach außen gewährleistet ist. Wenn die Crews dann ihren Verfahren folgen, wenn etwas vielleicht auch außerhalb des Flugzeuges ist, hätten die gar keine Möglichkeit, dann halt rauszuschauen und unter Umständen dem Kapitän eine Rückmeldung zu geben, wenn sie nichts sehen.
Ja, so ein Flugzeug ist ja ein bisschen länger. Also ich fasse mal so zusammen, der Kapitän sieht ja von vorne nicht alles so. Und wenn du dann auf so eine Landebahn zum Beispiel zusteuerst und steht noch ein Gepäckwagen oder sonst irgendwas, dann ist es immer gut, wenn man das hinten im Flugzeug auch nochmal kontrollieren kann. Mhm. Die Preise im Flugzeug sind ja unterschiedlich. Also jetzt mal von der Business Class gesehen, das ist natürlich so unfassbar teuer, da brauchen wir jetzt keine Info, aber darüber hinaus, was sind denn die besten Plätze? Also klar, die meiste Beinfreiheit hat man an den Notausgängen, das kennt man ja aber sonst.
Zum Cockpit hin, da ist es am ruhigsten. Also an der Tragfläche ist es am stabilsten. Je weiter du vorne sitzt, desto ruhiger ist es auch im Fall von Turbulenzen. Und wenn wir jetzt Richtung Notsituation sprechen, da ist es grundsätzlich immer ratsam, so weit wie möglich vorne zu sitzen oder auch da wieder in der Nähe eines Notausgangs.
Ich saß schon öfter am Notausgang, Steffi, und dann kommen ja an Stellen einem die Frage, ob man sich im Notfall bereit fühlt, sich zu kümmern. Und
wie oft
ich, ja, und wie oft ich da schon gesagt habe, ja, und gedacht habe, um Himmels Willen, nein. Die Letzte in diesem Flugzeug, die sich ruhig und besonnen kümmern kann, bin wirklich ich.
Mhm.
Aber ich habe die Meinungsfreiheit genossen. Schäme ich mir jetzt gerade die Augen vor aus. Ich sitze nie wieder am Notausgang. Wenn ihr mich da mal irgendwann sitzen seht, zeigt mich an.
Was ich interessant fand, hinten ist ja anscheinend dann richtig scheiße.
Ja.
Und ganz früher konnte man ja hinten rauchen. Und jetzt habe ich gerade überlegt, dass wahrscheinlich mussten die ganzen Raucher hinten sitzen, weil die haben ja eh schon aktiv an ihrem kürzeren Leben geschraubt. Da war es auch nicht so wichtig, wenn die als Letzter die Notrutsche runterrutschen.
Das ist auch bis heute so eine skurrile Vorstellung, dass man da früher rauchen durfte und dass dazwischen einfach nur so ein kleiner Vorhang war. Wir verlieren uns.
Es gibt noch ein paar abschließende Worte zum Thema Landung. Also du kennst die Situation, wenn dann alle aufstehen, während die Maschine aber noch gar nicht steht. Weißt du, die ersten schon aufstehen. Bitteschön.
Keinem Fluggast ist es je gelungen, vor dem Flugzeug am Gate zu sein. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, den Flugzeuggurt zu öffnen und sich schon mal in den Gang zu stellen, weil bevor das Flugzeug die Parkposition nicht erreicht hat, geht einfach nichts. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Steffi, du bist ja gut vernetzt. Also wenn du irgendjemand mal triffst, der sagt, hey, da gab es einen Passagier, der war eher im Terminal als das oder am Terminal als das Flugzeug, dann werde ich mich verneigen und sagen, Chapeau, Respekt.
Challenge accepted.
Diese ungeduldigen Leute, ne, die dann wirklich sich auch da schon alle in Gang stellen.
Ja, aber ich stelle mich dann auch irgendwann hin, weil ich die ganze Zeit in Nasenhöhe vor so vollgefurzten Bermuda-Shorts hänge, weißt du? Und das finde ich total ekelhaft. Bei anderen Leuten im Schritt zu, die stehen ja dann und ich dann bei anderen, das finde ich richtig ekelhaft.
Sitzt du nicht gern bei anderen Leuten im Schritt, Steffi? Das ist ja überraschend. Ich bleib noch sitzen, weil ich wäre angeschnallt sein.
Ja, wenn achso, ja, stimmt. Na klar.
Die müssen mich da rausfräsen irgendwann.
Aber ich habe auch ein bisschen Nachsicht für so Leute, die nicht so häufig fliegen. Irgendwie ist Fliegen ja immer noch aufregend. Das ist ja wie ein Bagger oder so. Oder wenn man einen Ballon sieht.
Bagger?
Oder wenn man einen Ballon sieht, weißt du? Oder ein süßes Tier.
Ja.
Und da ist ja die Aufregung auch immer noch groß.
Ja.
So, also deshalb danke, liebe Katrin, für diese exklusiven Einblicke in die Herzen der Cabin Crew und überhaupt, was das alles soll und warum man sich eigentlich ganz entspannt zurücklehnen könnte, wenn man mit euch losfliegt.
Und das ist das Fazit.
Während Steffi was knuspert, fange ich schon mal an mit dem Fazit. Pauschalreisen sind besser als ihr Ruf. Ist jetzt nicht die individuellste, hipste Art, Urlaub zu machen, aber schon geil, wenn man sich einfach mal um nichts kümmern will. Also scheißt auf das uncoole Image. Wer so ungern fliegt wie ich, längere Strecken einfach mal Nachtzug machen, ist schon auch ein Abenteuer für alle Sinne, aber kann ja auch Spaß machen. Der Seidenschlafsack und das Mikrofaserhandtuch, absolute Go-To-Urlaubs-Gadgets unseres Flexperten, habe ich im Netz gecheckt. Seidenschlafsack kostet so 40-50 €. Mikrofaserhandtuch kostet nicht mal einen 10er. Und ihr habt doch alle irgendwann mal wieder Geburtstag. So. Ranger Roll. Sachen im Koffer nicht falten, sondern rollen und passen locker, ja, weiß nicht, 30% mehr Klamotten rein. Kauft euch einen durchsichtigen Kulturbeutel, gibt's in der Drogerie, erleichtert euch die Sicherheitskontrolle, schmeißt einfach da alles rein. Wann am Flughafen sein? Die 20x2-Formel von Christoph. Also für jede Schlange rechnet ihr 20 Minuten und das Ergebnis dann mal 2 und das ist die Zeit, die ihr vorher einplanen solltet. Hotel,
Moment mal.
Ja, 20 Minuten pro Schlange und das dann mal 2.
Darf ich was fragen?
Bitte,
bitte, wieso
rechnet man
denn nicht
eine Mathefrage?
40 Minuten pro Schlange. Spult jetzt zurück.
Mach doch nicht hinten raus alles kaputt. Hinterfrag doch jetzt nichts. Hotelbewertung mit Fotos von Privatleuten ist einfach das Beste, was euch beim Buchen passieren kann. Und interpretiert die Bilder auf Hotelseiten. ist dann Spaßbad zu sehen, dann heißt das nicht nur, dass dann Spaßbad ist, sondern da sind wahrscheinlich auch viele Kinder. Sind da bei den Zimmerfotos nur so drapierte Potpourri-Schüsseln und kunstvoll gefaltete Handtücher, dann sieht der Rest des Zimmers offensichtlich übel aus und so weiter. Also kritische Interpretation. Stefanie.
Ich muss gerade daran denken, wo Bettina Rust letztlich erzählt hat, dass sie so viel Hunger hatte auf so einer Party und dachte, da wären rote Beete-Chips und dann hat sie eine halbe Schüssel Potpourri gefressen. Okay, es geht ums Fliegen. Hört gut zu und macht fein mit, die Crew wird's euch danken. Turbulenzen sind im Prinzip ein heiterer Seegang, den man in den seltensten Fällen mit dem Tod bezahlt. Wem mulmig ist, am stabilsten sitzt ihr vorne, am sichersten an den Notausgängen. Guten Tag und auf Wiedersehen. Das sind die Worte, die hier Herzen öffnen. Cola Light und Champagner können gerne bestellt werden. Die Crew wird das schon hinkriegen. Und der Flugkapitän himself oder sein Kollege machen die Anschnallzeichen an. Also haltet euch bitte dran. Vielen Dank.
Es fällt mir schwer, euch aus der euphorisch angezündeten Urlaubsstimmung rauszureißen, in die wir euch gerade fast eine Stunde lang reingepetert haben, wenn nicht sogar länger. Aber bei unserem heutigen Podcast-Tipp geht's um die Geschichte einer Tochter, deren Vater ein Attentäter war. Und ich kann zu vielen Themen humorvollen Zugang finden, hier fällt's mir schwer.
Naja, aber man muss ja sagen, das ist schon eine ganze Weile her. Insofern hat man ein bisschen Abstand und man muss jetzt nicht die ganze Zeit betroffen sein. Aber es ist trotzdem kein Podcast, den man sich jetzt so zum Vorglühen auf einen Samstagabend in der WG-Küche anmacht oder als Familienunterhaltung beim sonntäglichen Frühstück. Ist eher was, wofür man sich ein bisschen Zeit nimmt und was lernt. Eisernes Schweigen über das Attentat meines Vaters ist ein Podcast vom WDR und da erzählt die Protagonistin und Autorin Traudel Bünger von ihrem Vater, der in den 60ern ein rechtsextremes Bombenattentat in Südtirol verübt hat. Mhm. Also oder zumindest mitverantwortlich ist. Und das ist keine Fiction, das ist alles genau so passiert. Zwei Folgen habe ich schon gehört.
Ich finde vor allem nicht nur die Geschichte an sich interessant, es geht ja um deutsche Geschichte, rechtsextreme Netzwerke und so, aber ich finde vor allem die Perspektive interessant, also wie das für eine Tochter sein muss, sowas über den eigenen Vater zu erfahren, weil das hat er ihr ja nicht selber erzählt zu Lebzeiten, sondern zu Lebzeiten hat er da ein Riesengeheimnis draus gemacht, um seine Vergangenheiten. Als er dann gestorben war, Steffi, berichtige mich, weil du hast zwei Folgen gehört, da hat Traudel Bünger das dann selbst rausgefunden und weiter recherchiert, ne? Also es ist ein Geschichtspodcast, eine Familiengeschichte und es wird wenig gelacht. Also es ist relativ weit entfernt von dem, was wir euch hier bieten, aber Kontrastprogramm tut ja gut.
Wie gesagt, zwei Folgen habe ich schon gehört, habt ihr jetzt schon ein paar Mal gehört. Macht einfach mit und hört da auch mal rein. Eisernes Schweigen über das Attentat meines Vaters vom WDR findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und ihr wisst schon wo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und bevor ich es vergesse, ich suche noch jemanden oder mehrere, die mit mir eine Arbeitswoche lang mal ganz neue Seiten aufziehen und mit mir 5am Club machen. Wir werden innerhalb der nächsten Wochen mal das Thema 5am Club beackern. Mhm. Und deshalb wollte ich
Das ausprobieren
zusammen mit euch. Einfach mal so die das Live-Leben von Jennifer Aniston oder Tim Cook. Also das wäre schon morgens um 5 die Radlerpants anhaben, was Sportliches erleben, den Smoothie-Maker anschmeißen und so weiter. Und falls jemand Bock hat, das mit mir zusammen zu machen, ich würde dann auch jeden Morgen um 4:30 anrufen und sagen... Okay.
Genau, aber gut, dass du es sagst, weil nicht, dass die Leute denken, ihr macht das zusammen und die schlafen dann bei dir oder so. Man schmeißt sich den Wecker auf 4.
Genau, dann können wir zusammen ein bisschen journalen. Ja, das müsst ihr auch gar nicht, sondern einfach mal loslegen. Dann dankbar. Ja, das können wir dann nachher zusammenfassen, wie unsere Erfahrungen denn waren. Einfach mal so 5 Tage 5am Club. Das würde mir viel Freude bereiten. Und vor allen Dingen würden wir natürlich auch den unproduktiven Bodensatz der Gesellschaft abhängen. Und das wäre einfach wunderbar. Also ich hatte die 2. Juliwoche vorgesehen. Mal einen Versuch wagen. Also wer macht mit? Schickt mir einfach eine Nachricht.
Eure Bewerbung.
Nein, braucht keine Bewerbung. Einfach nur kurz Bescheid sagen, weil dann bin ich nicht so alleine. Ich finde das schön, weil ich muss es ja wohl machen.
Ja, ihr könnt Steffi über flexikon.ndr.de schreiben oder bei Insta, ne?
Oder bei Insta.
Oder ihr klingelt einfach. Ihr wisst, da wo die öffentlichen Toiletten stehen.
Klingel mich runter. Das ist auch kein Problem. Einfach jeden Morgen um 4.30 Uhr mal klingeln, da freuen sich alle. Also ich müsste auch morgens gar nicht viel reden. Ich rufe an, sag guten Morgen, ihr süßen Mäuse. Dann lege ich wieder auf und dann beginnen wir gemeinsam den Tag. Was denn?
Und denkt dran, es kann immer sein, dass Steffi von der Toilette anruft.
Nur nach persönlicher Anmeldung.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Vom 5am Club und so weiter machen wir noch eine abenteuerliche Ausfahrt durch die Trachea in eure Lungenlappen und kitzeln ein bisschen euer Zwerchfell. Denn wir machen Breathwork. Das muss ja offensichtlich wahnsinnig geil sein. Also atmen insgesamt ist ja schon Magic, wenn man bleibt dank der Atmung am Leben. Das ist einfach toll. Aber man soll sich ja den Stress von der Leber hecheln können. Kinder aus dem Geburtskanal raus und überhaupt Schmerzen einfach durch Atmung wegpusten.
Aber das kannte ich schon. Das ist ja Aua fliegt zum Fenster raus.
Stimmt, das kenne ich auch.
Da fliegt das. Eine alte Tradition. Mhm. Eine Sache, die man mit dem Atmen auch machen können soll, hast du bisher in deiner Aufzählung unterschlagen. Nee, aber ich denke, du hast gute Gründe.
Das habe ich mir einfach bewusst bis zum Schluss aufgehoben, denn es ist das Beste. Atmen kann man nämlich auch bis zum Orgasmus. Das nennt sich dann logischerweise folgerichtig Sexual Breathing. Und da schicken wir unsere beste Frau hin. Und das bist du, Steffi. Du machst Sexual Breathing.
Es ist für mich
auch. Ich klinge wahnsinnig faul in der aktuellen Folge, denn du machst 5 AM Club und du machst auch Sexual Breathing.
Ja, weil ich mache ja Abenteuerurlaub. Und ich finde es einfach wunderschön, gebraucht zu werden. Das ist für mich wahnsinnig wichtig. Ich möchte da auch niemanden enttäuschen. Vor allen Dingen bei dem Thema, wenn ich Sexual Breathing mache, mit dem Mikrofon, möchte ich vor allen Dingen meine Mutter nicht enttäuschen, weil die freut sich da sicherlich schon seit meiner Geburt drauf, dass sie mir mal beim Sexual Breathing zuhören kann.
Ich hatte dir öfter gesagt, ich komme mit und wenn der Termin so passt und ich da kann, aber du warst so relativ, nö, der ist tagsüber, da hast du Sendung, ich mache das allein. Ich glaube, dass du wirklich gerne allein sexuell atmen möchtest. Ich glaube, du vertraust mir nicht. Ich glaube, dass du deine Sexualität mit mir nicht teilen möchtest. Und ich hätte gedacht, dass unsere Freundschaft an einem ganz anderen Punkt ist.
Übernächste Woche Donnerstag, 9 Uhr. Na gut, mal gucken.
Also wir machen. Siehst du das gleiche an, was du im Swingerclub anhattest?
Weißt du, was es war? Es war was Seriöses tatsächlich. Weil ich immer Angst hatte, dass ich irgendjemand da treffe, der mir beruflich zum Beispiel nahestehen.
Also du wolltest im Swingerclub, es gibt eine Folge, da war Steffi im Swingerclub, nur für die, die vielleicht erst später zum Flexikon dazugestoßen sind und da hatten wir sehr lange überlegt, was sie anzieht und dir war es wichtig, dass man schon sieht, dass du Journalistin bist und nicht.
Aber ich wollte auch Respekt zeigen und bin da nicht in den abgeranzten Sachen gekommen, wie ich jetzt zum Beispiel heute hier bin, sondern
heute hast du die Lederchaps an. Das ist jetzt plötzlich.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby N. Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.
Ich habe mir immer gedacht, wenn ich das jetzt verkacke, dann ist es vorbei.
Die Geschichte eines Sonderlings, der es irgendwie geschafft hat, zu einem der größten deutschen Rapper zu werden. Willkommen im Leben, in der Karriere und in der Geschichte von Casper. Alles wird
perfekt. Und dann passiert das alles, wovon du jemals geträumt hast. Halte die Welt an und
bin auf und davon. Mein Name ist Jochen Schliemann und willkommen bei den 1Live-Ikonen. Der Podcast, in dem wir große deutsche Musikgeschichten erzählen. Von Stars, die wir alle irgendwie kennen, aber hier erst richtig kennenlernen.
Musik war für mich immer das, was die erste Begeisterung war. Und das ist immer geblieben.
Ich durfte mit Casper für diesen Podcast über 6 Stunden sprechen. Plus, es werden all die Menschen zu Wort kommen, die ihm auf seinem Weg begegnet sind.
Verdammte Flutlichter! Beeindruckende Energie, Präsenz, Stimme, das ist ein Geschenk.
Und jetzt steht er kurz vor der Erfüllung seines allergrößten Kindheitstraums. Er wird ein Konzert vor 26.000 Menschen spielen im ausverkauften Stadion seiner Heimatstadt Bielefeld.
Es war immer das größte Ziel für mich. Nochmal zurück nach Hause kommen und nochmal so ein letztes in den Rückspiegel schauen.
1Live-Ikonen. Casper. Auch in der ARD-Audiothek und in der 1Live-App. Jetzt abonnieren!